laut genug? Ist es eingeschaltet? Ja, ich höre mich auch so ein bisschen. Ich mich auch, ja. Lost. Wer hat diese Fernsehserie gesehen, Lost? Oder Teile davon, einige doch. Ja, war ziemlich prominent, so vor ein paar Jahren. Oder so die Serie, jeder sah Lost und alle fieberten mit. Die jüngeren Generationen wahrscheinlich mehr als die älteren. Da ging es um Leute, die verloren gingen durch einen Flugzeugabsturz in der Region, wo niemand wusste, wo es gelandet ist und die dann alleine klarkommen mussten. Eine Situation, in der sich viele Menschen heute befinden, auch hier in unserem Land, vielleicht gerade hier in unserem Land. Wir gehen ja davon aus, dass wir als Land, das ja so viele Flüchtlinge anzieht, wohl das Land sein muss, wo jeder sich gefunden fühlt. Und ich finde das nicht. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass in unserem Land so viel Verlorenheit ist, wie wahrscheinlich mehr als in den Ländern, wo die Leute herkommen, die auch auf andere Weise sicherlich verloren sind oder sich so fühlen. Ich möchte heute über Vaterschaft sprechen. Iris hat es ja schon bereits angekündigt. Und ich selbst hatte, als ich Christ wurde, vor 30 Jahren, fühlt man sich gleich älter, ich hatte eine Vaterschaft erlebt, die nicht das war, was ich mir gewünscht hätte bis dahin. Mein Papa ist heute leider nicht hier, aber die Geschichte ist ohnehin, denke ich, vielen bekannt. Meine Eltern lebten von meinem 11. Lebensjahr an etwa 7 Jahre getrennt, hatten andere Partner, waren nicht gläubig, wie gesagt, Dinge, die viele tun heutzutage, die Jesus nicht kennen, weil man sucht dann immer nach dem besten Weg, wo man sich noch irgendwie wohlfühlt bei. Hinterher merkt man oft, dass es auch nicht die Antwort war. Auf jeden Fall wuchs ich auf als 11-Jähriger, 12, 13, 14, 15, 16, 17-Jähriger ohne Papa zu Hause. Ich sah ihn alle 2 Wochen, das war auch ganz nett, aber es war natürlich nicht dasselbe, wie wenn da eine korrigierende Persönlichkeit im eigenen Haus ist. Ein Mann, der einem jungen Mann sagt, was ein Mann ist, wie ein Mann sich verhält, und zwar nicht nur in den großen Dingen, sondern in vielen kleinen Dingen des Lebens. Ich habe herausgefunden, dass Vaterschaft unersetzlich ist. Die beste alleinerziehende Mutter wird nie in der Lage sein, einen guten Vater zu ersetzen. Das ist nicht möglich. Auch ein guter Vater oder der Beste kann eine gute Mutter nicht ersetzen. Beide Parts sind wichtig. Ich rede aber heute hauptsächlich über den väterlichen Teil. Ich wurde so ein rebellischer junger Mann. Und als ich Christus kennenlernte, dann mit 20, forderte mich das sehr heraus. Mit Christus konnte ich noch was anfangen. Das war ja sowas wie ein großer Bruder, den ich zwar auch nie hatte, aber netter Gedanke. Großer Bruder, der sich um dich kümmert, ist eine feine Sache. Aber dann kam der Heilige Geist, das ging auch noch. Das war ja so wie eine mütterliche Person, die rüstet dich aus, die versorgt dich und die heilt dich und die gibt dir Dinge. So vieles vom mütterlichen Aspekt Gottes findest du im Heiligen Geist. Aber dann kam der Vater. Auf einmal wurde ich konfrontiert auf verschiedenen Veranstaltungen, Konferenzen als junger Christ mit der Vaterliebe Gottes. Und das hat mich mehr herausgefordert als die anderen beiden Teile der Dreieinigkeit. Weil ich eben dieses Bild nicht hatte. Was ist denn ein Vater? Ich kannte väterliche Typen auch in meiner Jugendzeit, die waren meistens rechtsradikal. Es war die Art von Vater, die sich viele junge Männer heute auch suchen. Weil die geben Führung, die sagen, wo es lang geht, die sagen, was richtig und was falsch ist. Denken die jungen Leute. Und sie missbrauchen eine ganze Generation. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert in unserem Land. Das gab es vor 70 Jahren schon mal. Und es sind auch nicht nur die Rechten, die es machen, es sind genauso die Linken. Du findest überall diese Art von Vaterfigur, die junge Seelen mit ihren scheinbar wahren Lügen beeinflussen. Nun, ich hatte auch so Leute. Doch komme ich gerade zurück. Ich war bis vor einer Woche mit meinem Vater und mit meinem größten Sohn, mit meinem Raphael, auf den Schlachtfeldern Frankreichs unterwegs. Ganz genau genommen in Verdun, wo eine der größten Schlachten des Ersten Weltkriegs stattfand. Eine der blutigsten. 299 Tage lang eine Schlacht. 100.000 deutsche junge Männer starben in diesem wenigen Quadratkilometer Schlachtfeld. Genauso viele Franzosen. Und mehrere Hunderttausend wurden verwundet, schwerst verwundet oft, verkrüppelt fürs Leben. Das war nur ein Frontabschnitt dieser fast 800 Kilometer langen Westfront alleine, die es gab in diesem Krieg. Wir waren in einem Haus, wo alleine die Gebeine, nur die Knochen von 130.000 jungen Männern aus allen Armeen liegen. Wir konnten sie sehen. Die Desillusion des siegreichen Krieges. Keiner hat gewonnen in diesem Krieg. Keiner. Niemals gewinnt jemand im Krieg. Und Krieg, wir könnten jetzt über die politischen Ursachen reden, lassen wir sein. Da gibt es auch verschiedene Meinungen drüber. Aber eine Sache, da bin ich sicher. Der Vater jedes Krieges ist Angst. Du wirst keinen Krieg finden, egal wo und wann, der nicht aus Angst heraus entstanden ist. Angst, etwas zu verlieren, Angst, zuerst angegriffen zu werden, Angst, was weggenommen zu bekommen, Angst, schwächer dazustehen, Angst, die Kontrolle zu verlieren und so weiter und so weiter und so weiter. Angst, Angst, Angst. Und wer ist der Vater der Angst? Genau. Der kleine Gegenspieler Gottes, der sich gerne groß hält. Er ist der Vater der Angst, der Vater der Lüge. Ist immer derselbe, durch all die Jahrtausende hindurch. Weißt du, dass dein Vaterbild sehr wichtig ist? Das Vaterbild, was du hast, wird nämlich entscheiden, wie du auf den Vater Gott reagierst. Wir haben verschiedene mögliche Vaterbilder. Das sind jetzt nur ein paar große Schubladen, da gibt es viele Untergruppen von. Ich nenne mal den leistungsorientierten Vater. Einige von uns haben solche Väter gehabt, die haben dich gefördert ohne Ende. Wenn du gute Noten geschrieben hast, gab es richtig Applaus, aber wehe, wenn nicht. Liebesentzug, keine Nähe, kein Gefühl, wertvoll zu sein, wenn du es nicht geschafft hast, den hohen Ansprüchen solch eines Vaters zu entsprechen. Vielleicht das Studium nicht angefangen oder nicht geschafft hast. Oder vorher schon im Abitur ausgerissen bist, was auch immer. Viele Möglichkeiten, solch einen Vater zu erleben, der es natürlich gut meint. Dann haben wir den passiven Vater, der sich raushält. Vielleicht eine starke Mutter, ja, die macht das schon. Oft eine manipulierende Mutter. Das ist so ein Rollenbild, das findest du häufig. Dann hält sich der Vater raus, zieht sich immer mehr zurück, die Mutter schimpft immer mehr drüber. Letztendlich macht er sich dann noch kleiner, damit er nicht noch mehr abkriegt. Und das ganze Ding dreht sich immer weiter. Und dann hast du einen Vater, der eigentlich nie einer war, der gar kein Selbstbewusstsein hatte eines Vaters, dir was hätte geben können, was du brauchtest. Oder einer, der gar nicht da war. Vielleicht einer der Hauptvaterfiguren heute ist der abwesende Vater. Der macht sich schon aus dem Staub, bevor das Kind geboren wurde. Auch nicht erst eine neue Erfindung, gab es auch schon früher. Meine Mama ist so eine Tochter von so einem Vater, den sie nie gesehen hat. Hat andere Gründe gehabt, aber wie auch immer. Er war abwesend. Und abwesende Väter hauen Dinge kaputt, ohne dass sie jemals die Hand heben. Verletzen Menschen auf eine Art und Weise, wie es kein Krieg kann. Dann gibt es den missbrauchenden Vater, der aktiv, aggressiv wird. Muss nicht immer sexuell sein. Kann auch einfach durch Gewalt sein. Durch Worte, die verletzen. Durch Taten, durch Handgreiflichkeiten. Diese Väter rauben jedes Vertrauen in Autorität, in Stärke. Das, wofür Männer gemacht wurden. Weißt du, dass ein Mann dafür gemacht ist, seine Stärke einzusetzen, um die zu schützen, die er liebt, um die zu versorgen, um den Vater im Himmel, denen wiederzuspiegeln, die sie umgeben? Das ist echte Männlichkeit. Amen. Und dann gibt es auch eine andere Problemfigur, den guten Vater, den man nicht mehr loslässt. Ehen sind zerbrochen an diesem Vater. Der war zu gut. Jeder Mann musste sich messen, das ist gut, an einem guten Vater, aber keiner konnte ihn je erreichen. Der Vater ließ nicht los und oft die Tochter nicht. Und so hatte der neue Mann oder der erste Ehemann nie eine Chance. Auch das ist eine gefährliche Sache. Okay, aber das ist vielleicht die ungefährlichste von denen, die ich nannte. Und leider auch die, die am wenigsten vorkommt, in dem, was ich beobachte, zumindest. Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Hattest du einen guten Vater, wirst du kein Problem haben mit Gott, dem Vater. Hattest du einen solchen nicht? Hattest du einen, der schlecht, der abwesend oder sogar missbrauchend war? Dann hat Gott, dein Vater, es schwierig, in dein Herz reinzufinden. Und beachte, bei all dem, was ich sage, geht es um ein Ding. Und zwar um den Gegenpol zu dem, was ich von Anfang her sagte, von Angst. Angst hat einen natürlichen Gegenpol, so wie Minus Plus. Angst, Glauben. Du hast immer nur eins von beiden. Wenn du das versuchst zusammenzubringen, versuch mal Minus und Plus von einem Magnet zusammen, Minus und Minus zusammenzuhalten, das geht nicht. Angst oder Glauben. Und Vertrauen ist das andere Wort für Glauben. Das, was wir in unserem Sprachgebrauch viel leichter verstehen. Es geht um Vertrauen in Gott. Vertrauen in den Vater, der deiner ist, nicht sein will. Schon immer war. Die Frage ist nur, ob du ihn als solchen auch annimmst und erlebst. Ich möchte euch aus dem Epheserbrief ein paar Verse lesen. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Das ist ein Gebet. Ich möchte es auch als Gebet lesen. So, wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen und es einfach empfangen und damit übereinstimmen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alle Vaterschaft kommt von Gott. Er ist das Original. Alles muss sich an ihm messen. Diese erkannte und angestrebte Vaterschaft Gottes, so sagt uns hier Paulus, gibt uns Kraft und verändert unseren inneren Menschen. Der Gegenpol ist, wenn wir Gottes Vaterschaft nicht erleben, ist die Veränderung unseres inneren Menschen nicht vollständig möglich. Ich will nicht sagen, es verändert sich nie was, wenn du den Vater nicht so erlebst, aber bei Jesus bleibst. Aber es ist nicht vollständig. Da fehlt immer ein Part. Und ich glaube, es ist einer der wichtigen Parts, die fehlen. Sie gründet uns durch Christus in der Liebe. Jetzt stell dir vor, du weißt dich nicht als vom Vater geliebt. Die Bibelstelle sagt dir, dass du nicht gegründet sein kannst in der Liebe, wenn du diese Liebe auf diese Weise nicht empfängst. Ohne Vaterliebe Gottes, wie willst denn du Vaterliebe ausstrahlen? Wie möchtest du diese Trotzdem-Liebe denn leben? Die Liebe, die es nicht verdient. So wenig, wie du sie verdienst. So wenig, wie ich sie verdiene. Wie willst du die geben, wenn du sie nicht hast? Greifen wir am nackten Mann in den Säckel. Da ist nichts. Diese Vaterliebe macht uns fähig, die Erkenntnis übersteigende Liebe Jesu zu erkennen. Hast du das verstanden? Die Liebe über alle Form von Liebe oder dem, was das Wort manchmal versucht zu bedeuten in unserem Land. Die höchste Form davon wird uns erst zugänglich und offenbar, wenn der Vater in unserem Leben eine Rolle spielt. Sie hilft uns dadurch, die ganze Fülle Gottes zu empfangen. Alleine dieser Satz schon. Wie kann ich ohne den Vater und ohne die Vaterliebe leben und die ganze Fülle Gottes haben? Es geht nicht. Die ganze Fülle Gottes ist wo? In Gott. Nur in Jesus? Nein. Nur in dem Heiligen Geist? Auch falsch. Nur in dem Vater? Wäre auch falsch. Sie ist in allem. In allen dreien. Aber weist Jesus oft genug auf den Vater hin, um klarzumachen, dass dieser Part unersetzlich ist für unsere geistige Entwicklung. Der Vater Gott ist das Zentrum von Jesus, seinen Predigten, von seinem Gespräch. Er hat mit dem Vater kommuniziert, jeden Tag. Er hat immer gesagt, geht zum Vater, der Vater gibt euch. Wenn ihr bittet, dann der Vater, der Vater, der Vater. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Hey, Jesus war eine Vaterfigur, auch wenn er noch keine 40 war. Ich habe Männer kennengelernt, die waren noch keine 30, das waren Väter. Die haben alles, alle Knopflöcher haben das ausgestrahlt, Vaterschaft. Wie gut. Wie gern habe ich mit dieser Art von Menschen zu tun. Die väterlich mit Dingen umgehen, die großzügig sind. Die nicht kleinkariert über alles, was nicht so läuft, schimpfen, sondern die ein großes Herz haben. Die die Sache aus einer ganz anderen Perspektive sehen können. Die erstmal das Kind Gottes sehen, bevor sie den Versager sehen oder den, der es nicht geregelt kriegt oder den, der schon alt ist oder schwach ist oder jung ist oder was immer. Der Vater schaut ganz anders. In jedem von uns. Ist das nicht gut? Ich bin immer so froh, dass der Vater anders auf mich schaut, als manche Menschen auf mich schauen. Manchmal kriege ich hässliche E-Mails oder hässliche Aussagen. Und dann freue ich mich immer, dass ich zum Papa gehen kann und kann das ganze Zeug da ablegen. Sein Papa, hier hast du es. Ich weiß, wie du mich siehst. Das lässt mich all das aushalten, was manchmal Menschen denken und sagen. Es ist wichtig, dass du die Dinge ihm gibst. All eure Sorgen werft auf mich. Wir haben ja vorhin vorgelesen bekommen vom Gleichnis der vierfachen Saat. Erinnert euch an die drei Dinge, die Saat oder die diese eine Form von Saat verdrängt haben. Das war zum einen war das die Sorge und die anderen beiden waren die Freude und die Dinge des Alltags oder was, die schönen Dinge. Also eigentlich gar nichts Schlimmes. Und doch bringen die Sachen, das Saatgut Gottes in mir zum Sterben. Ist das nicht gruselig? Du kannst dich total mit guten Dingen umgeben und kannst dabei austrocknen wie ein Strohblumenstrauß. Kein Leben mehr drin. Wohlgesagt, mir geht es aber eigentlich gut. Aber eigentlich geht es gar nicht gut, weil innen drin ist alles leer. Außen sind ein paar Strohblumen, weißt du, die sind schon lange tot. Und Leute denken, du würdest blühen, dabei leidest du. Der Vater, heißt es hier, will weit mehr tun, als wir erbitten und erdenken können. Nach wem? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Nach dem Heiligen Geist. Danke, Vater, für den Heiligen Geist. Er hätte dir und mir nichts Besseres geben können, als Jesus und dann den Heiligen Geist. Was bedeutet Vaterschaft? Es gibt viele Definitionen. Ich habe ein paar Sachen mir notiert, die für mich Vaterschaft ausdrücken, unabhängig von religiösem Denken. Es ist eine Atmosphäre der Liebe, die geschaffen wird. Eine Atmosphäre der Annahme. Das schaffen Väter in ihrem Haus oder mit den Leuten, die sie führen. Sie geben Sicherheit, sie geben Geborgenheit. Jedes Kind wird als einzigartig gesehen und auch so behandelt. Das Bewusstsein der Zugehörigkeit wird gefördert. Man hat einen gewissen Stolz auf sein Haus, seine Familie, seinen Clan, seine Gemeinde. Ich meine nicht den Stolz, der gegen Gott ist, sondern ich meine dieser dankbare Stolz, dieses, Herr, ich kann nichts dafür, aber ich bin so, so stolz, dass ich dazugehören darf, obwohl ich nichts dafür kann. Diese Art von Stolz meine ich. Man nennt es Demut. In unserem Sprachgebrauch hat es denselben Namen, aber eigentlich ist es Demut. Demut heißt nämlich, mit Gott übereinzustimmen. Richtig? Oh, sollten wir wieder mal drüber predigen. Demut heißt, mit Gott übereinzustimmen. Demut heißt, mit Gott übereinzustimmen. Ich möchte dich verführen. Stimm doch mal überein. Sag doch mal ja. Oder wenn du sagst nein. Nein, sagst du. Wer sagt ja? Wer sagt, Demut ist, mit Gott übereinstimmen. Das machst du gerade. Du stimmst gerade mit Gott überein, weil das sagt die Bibel. Ist manchmal unpopulär, weil Gott sagt ziemlich coole Sachen über dich, weißt du. Wenn du damit übereinstimmst, dann sagen manche andere, vielleicht religiöse Leute, du bist aber stolz. Sagst, wie kann ich stolz sein, wenn das ist, was mein Papa über mich sagt? Okay, anderes Thema. Das Selbstwertgefühl zu stärken, das tun Väter. Das macht die Leute nicht kaputt, das bricht nicht den Willen des Kindes. Kennt ihr diese Art Erziehungsmethode noch? Das ist auch noch nicht so lange her, da war das hier noch gang und gäbe. Da wurde der Gürtel rausgeholt. Hier, die über 60, 70-Jährigen, ihr wisst es noch. Meine Generation hat es im Ansatz noch erlebt. Heute ist das ja alles strafbar und nicht mehr ganz so einfach, obwohl es immer noch existiert. Den eigentlichen Wert wichtiger zu nehmen als das Verhalten ist Vaterschaft. Den Wert über das Verhalten zu stellen. Mit anderen Worten, bedingungslose Liebe. Nicht abhängig von, machst du alles, was ich sage, machst du alles, was ich für richtig finde. Väter können selbst Kinder segnen, die einen furchtbar falschen Weg einschlagen. Den sie nicht gutheißen und für den sie auch ihren Preis zahlen werden. Aber sie sind immer noch das kostbare Kind. Richtig? Wenn du mein Kind hattest, das Drogen genommen hat, du weißt, das ist falsch und du findest es furchtbar. Du würdest alles tun, was du könntest, um es zu verhindern. Weil du weißt, es zerstört dein Kind. Aber du wirst es dennoch lieben. Und wo du kannst, helfen, dass es wieder zurückgeht auf den Weg, der gut und richtig ist. Ein guter Vater wird Kompetenzen und Fähigkeiten im Kind entwickeln. Es wird nicht sagen, ey, bleib wie du bist. Das machen gute Väter niemals. Sagen, hey, ich helfe dir, der zu werden, der du in Gottes Augen bist. Ich helfe dir, dass du deine Fähigkeiten ausbreitest, dass du in dieser Welt klarkommst. Dass du, das wo du bist, ist vorne, weißt du? Das sage ich meinen Kindern manchmal. Vergiss das nicht, wo du bist, ist vorne. Die Bibel sagt es, wir sollen der Kopf sein, nicht der Schwanz. Okay, der Kopf ist vorne. Wo sind deine Kinder? Machen sie deswegen alles richtig? Ah, nein. Aber sie sind Prinzen und Prinzessinnen von mir und von ihm. Und das ändert nichts, was sie tun. Ihr Stand und ihr Zustand sind nicht immer parallel, das stimmt. Sie benehmen sich nicht immer wie Prinzessinnen und Prinzen. Aber ich weiß, dass sie es dennoch sind. Und mehr davon wird sichtbar. Und möglich das Erleben in diesem Leben, dass es viele andere auch sehen. Sagen, wow. Aber es ist Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung ist das Gegenteil von Verwicklung. Wenn Menschen jung sind, sind sie oft verwickelt in tausend Sachen, weißt du, so. Wenn du das geistliche Bild sehen würdest, würdest du manchmal erschrecken, in wie viele Dinge sich Leute verwickeln lassen. In die Serie, in die Chatrunde, in die Meinung von dem und von denen und das Lied und alles, so viel, weißt du. Alles strömt auf so einen jungen Mensch ein, heute mehr als je zuvor. Verwicklung, Verwicklung. Sie wollen das Richtige tun, aber haben längst keine Ahnung mehr, was es ist. Und dann startet dieser Prozess der Entwicklung. Manchmal mit 15, 16, 17, manchmal früher, manchmal später. Und auf einmal merkt man, boah, ich will das gar nicht mehr tun. Neulich sagte mein Junge zu mir, ich will gar nicht mehr so viel mit dem Tablet spielen. Das ist meine Lebenszeit, die dabei raufgeht. Ich gehe lieber hoch und trainiere ein bisschen. Sag ich, hey, warst du das jetzt gerade? Cool. Okay, es gibt Hoffnung. Amen. Es gibt Hoffnung. Wir waren alle da. Hey, sei nicht. Wir waren alle da. Auf verschiedene Weisen, sicher. Aber die Entwicklung ist das Schöne, es entwickelt sich. Und als Vater genießt du das, du siehst die ersten Früchte. Und dann stelle ich mir vor, als Enkel, siehst du die Enkel, du siehst deine Kinder als Väter oder als Mütter. Und du siehst, wow, die machen ja viele Dinge, wie ich die gemacht habe, die sie früher nie mochten. Aber guck mal, jetzt auf einmal hat es einen Wert. Das meine ich damit. Entwicklung ist ein langer Prozess. Niemand erwartet Dank von einem Teenager, okay? Aber 10 oder 15 Jahre drauf wirst du manchen Dank hören, den du dir heute nicht mal vorstellen kannst. Weil Entwicklung stattfindet. Hey, guck in dein eigenes Leben. Wann hast du das erste Mal deiner Mama, deinem Papa Danke gesagt, dass sie dich geboren haben, dass sie dich erzogen haben, dass sie dich ertragen haben, an dem Mist, den du gemacht hast als Teenager. Wann hast du das erste Mal gemacht? Noch nie? Dann tu Buße und schreib gerade eine SMS. Oder mach einen Termin. Besser noch. Mach einen Termin zum Abendessen mit deiner Mama und mit deinem Papa und sag sie ins Auge, ist besser. Wir waren alle nicht 15, als wir das gemacht haben. Vermute ich mal. Also wenn du es warst, dann preis sei Gott für dich. Ich war älter, viel älter. Und ja, das Wichtige, vielleicht das Wichtigste ist, das Kind wird als Frau oder Mann vom Vater bestätigt. Eine Initialisierung nennt man das auch. Keine Mutter kann einen Mann, einen jungen Mann als Mann bestätigen. Und auch keine junge Frau als Frau. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber das ist wirklich so. Der Vater macht das. Er macht es durch viele kleine Worte, die er macht, durch viele kleine Gesten, indem er seiner Tochter die Tür aufhält. Vielleicht nicht immer, aber hier und da. Er dabei zugrenzt und macht damit klar, schau mal, ich sehe, du hast dich entwickelt, du bist jetzt eine junge Frau geworden. Du bist eine wunderschöne Frau. Indem er Komplimente macht. indem er seinem Sohn Vorbild ist und ihn zurechtweist, wenn er was falsch macht. Indem er auch mal laut und zornig wird. Väter dürfen das. Nicht ungerecht und nicht aggressiv, das meine ich nicht. Aber ich meine, wir dürfen sehr klar sein. Und wir müssen es manchmal sein. Das erwarten unsere Kinder. Wir müssen Grenzen setzen. Wenn wir sie nicht setzen, setzt sie niemand. Oder die falschen Leute. Zum Schutz. Nicht um Macht zu zeigen oder um zu manipulieren. Und Gott ist der beste aller Väter. Ich habe herausgefunden, Gott liebt bedingungslos und nimmt bedingungslos an. Ich habe herausgefunden, egal welchen Mist ich gemacht habe, er liebt mich trotzdem. Und auch wenn ich gar nichts mache, er liebt mich trotzdem. Er ist weder leistungsorientiert, noch abwesend, noch missbräuchlich, noch aggressiv, noch lässt er mich nicht los. Er ist Vater, ich sag dir, seit ich ihn kenne, ist mein Leben ein komplett anderes. Seit ich Jesus kenne, ist es gerettet, preis sei Gott. Aber seit ich den Vater kenne, bin ich in eine Entwicklungssituation eingetreten, die immer noch andauert, aber die ich nie erlebt hätte sonst. Gott liebt uns nicht wegen unserer Leistung. Weißt du, dass er dich nicht mal wegen deinem Glauben liebt? Er liebt dich um deiner selbst willen, einfach weil du bist der oder die du bist. Sein Mädchen, sein Junge. Das ist, was er sieht. So oft bekomme ich Worte von Gott für Leute, die ganz simpel sind. Ich liebe dich, meine Prinzessin, ich liebe dich, mein Prinz. Ganz einfache Worte. Boah, mich flecht es jedes Mal, weil das ist, worum es geht. Viele gute Dinge schenkt der Herr, aber das Kostbarste von allen ist seine Vaterschaft. Weißt du, er hat dich nicht nur gezeugt in der Form durch Adam und Eva, das Ganze in Gang gesetzt, er hat dich auch erwählt. Jemand sagte mal, die Adoption im Judentum, im Orient, ist wesentlich kostbarer, als ein geborener Sohn zu sein. Weil die Adoption geschieht freiwillig, das andere kannst du nicht verhindern. Was weiß ich, wen ich gebäre oder wen ich zeuge. Er ist halt jetzt da, er gehört jetzt zu meiner Blutlinie. Aber jemand anzunehmen an Kindesstatt, das meint im Orient 100 pro, der nicht mal mein Blut hat, das ist eine Wahl. Ich sagte, du bist gewählt worden von ihm. Und du hast die Wahl angenommen, viele andere noch nicht. Gott, ich hoffe, du hast sie angenommen. Wenn nicht, wird es da Gelegenheit geben zu. Er hat uns nicht allein gelassen, unser Herr. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Johannes 14 lesen wir. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sandte uns diesen Heiligen Geist. Das griechische Wort hierfür ist Parakletos. Parakletos beschreibt unter anderem einen Anwalt, einen Rechtsbeistand. Es beschreibt aber auch jemand, der eingesetzt wurde, um die Kinder einer hohen Persönlichkeit zu erziehen. Ein Lehrmeister, eine Art Vaterersatz, Schulmeister. Es beschreibt aber auch das Wort Tröster. Auch das steckt im Parakletos drin. Ein großer Trost, ein mütterlicher Trost. Den hat er uns geschickt. Also ich fasse zusammen, er ist kompetent, er ist voller Liebe und er führt uns. Das ist, was der Heilige Geist, wir feiern bald Pfingsten, was er tut, was er tun will oder gerne tun möchte, wenn du es erlaubst. Der Geist der Wahrheit. Ich habe herausgefunden, dass die Entscheidung für Ehre die Vaterlosigkeit beendet. Das heißt, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst auf Erden. Epheserbrief sagt, es ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Gott widersteht dem Stolzen, den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich mich entscheide, einen Menschen und natürlich Gott zu ehren und als Vater zu betrachten, verändert das vor allem mein eigenes Herz. Es macht mich wieder neu verletzlich und öffnet eine Türe für echte Vaterschaft. Es gibt Männer in meinem Leben, die ich Vater nenne. Die manchmal schon gar nicht mehr leben. Aber die für mich einen Part der Vaterschaft ausgeführt haben. Und ich weiß manchmal nicht, was zuerst war. Habe ich zuerst diesen Vatersegen empfangen oder habe ich zuerst die Entscheidung getroffen? Das bin ich nicht bei allen Dingen klar. Ich will damit sagen, oder andersrum gesagt, ich weiß, dass es einige, vielleicht sogar einige, die hier sitzen, die mich als ihren geistlichen Vater oder als einen geistlichen Vater betrachten. Manche nennen mich sogar so. Das macht mit mir jetzt reichlich wenig, ich verändere mich dadurch nicht, aber mit dem Herz einer Person, die diese Entscheidung getroffen hat, macht es ganz viel. Selbst wenn wir uns vielleicht nie privat sehen oder zusammen essen gehen oder sonst was machen, passiert was, weil ich richte mein Herz auf, öffne es und empfange die Dinge, die kommen, auf einer ganz anderen Ebene. Stell dir vor, du siehst mich einfach als Kumpel. Das ist in Ordnung. Kumpel, hey, Kumpel Bernd. Prima. Was wirst du empfangen vom Kumpel Bernd? Genau das, was ein Kumpel dir geben kann. Aber möglicherweise hast du ja schon viele Kumpel. Und einer mehr oder weniger ist nicht so das, was dir wirklich weiterhilft. Könnte sein. Jesus sagte, wer einen Propheten wie einen Propheten behandelt, bekommt den Prophet, den Lohn eines Propheten. Das ist dasselbe Ding. Je nachdem, wie ich mit Menschen umgehe, empfange ich das, was Gott mir durch sie geben kann. Ich habe es hier mal gesagt, Leiterschaft ist eines der größten Geschenke, das Gott dir jemals machen wird. Ich hätte es nicht von mir, um Gottes Willen. Vielleicht bist du aus einer ganz anderen Gemeinde, hier, tausende Leute hören das irgendwann später übers Internet. Wo auch immer du bist, wenn du einen Leiter hast, das kann ein Kleingruppenleiter sein, das kann ein Teamleiter sein, das kann auf der Arbeit ein Leiter sein, das kann dein Pastor sein, dann hast du ein großes Geschenk bekommen. Was aber noch lange nicht heißt, dass du überhaupt eine Ahnung davon hast, dass du es als Geschenk besitzt. Viele denken, naja, das ist halt ein notwendiges Übel, Leiter zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Wir Deutschen denken das in der Regel. Für uns Deutsche ist Leiterschaft nicht ehrvoll, sondern es ist ein notwendiges Übel, damit es funktioniert, damit wir effektiv arbeiten können. Okay, ist sicher ein Bestandteil von guter Leiterschaft, aber das andere ist, ein Leiter führt mich dahin, wo er ist und wo ich alleine nie hinkäme. Das ist, was Väter tun. Wenn du in einem landwirtschaftlichen Betrieb vor 100 Jahren aufgewachsen wärst, dann würdest du genau dahin geführt werden, wo dein Vater, der Landwirt, seinen Hof eben hingeführt hat. Er würde dir all die Geheimnisse der Familie beibringen. Wärst du im Ruhrpott groß geworden, in irgendeinem Kohlewerk, dann würdest du wahrscheinlich dort angelernt und würdest in diese Richtung gehen. Ich sage nicht, dass diese Richtungen immer die richtigen sind. Aber das ist, was Vaterschaft automatisch tut. Weil du kannst ja nur geben, was du hast. Deswegen ist es auch so entscheidend, zu welcher Kirche man gehört. Es ist nicht egal, wo ich hingehöre. Das war es nie. Weil du kannst immer nur den Segen empfangen, den diese Kirche von Gott bekommen hat. Und das hängt auch wieder damit zusammen, wer ist der Leiter, was glaubt der, wovon ist er überzeugt, was ist seine Theologie. Bis zu dieser Grenze ist Salbung da und fließt. Bin ich zum Beispiel in der Kirche, wo Heilung kein Thema ist oder sogar die Leute sagen, Heilung, das gibt es nicht mehr, dann bin ich als Kranker ziemlich aufgeschmissen, weil ich hier vermutlich schwierig Heilungsglauben aufbauen kann. Bin ich in der Kirche, wo die Geistesgaben keine Rolle spielen oder sogar gesagt wird, das ist alles vorbei, es gibt es nicht mehr, es gibt solche Kirchen, dann werde ich nie erfahren, wer der Heilige Geist wirklich ist. Ich werde nie in Gaben dienen können, ich werde nie prophetische Rede empfangen, ich werde nie in Zungen beten, um mich selbst aufzubauen oder andere Dinge erleben, die damit einherkommen, weil es in dieser Kirche eben nicht üblich ist. So. Deswegen ist es sehr entscheidend, dass du da bist, wo Gott dich hinschickt, nicht wo du gerne bist. Okay? Das ist immer der wichtigste Punkt, was eben Stefanie auch sagte. Gott zu fragen ist das Wichtigste. Ein Pastor fragen ist nett, Leute fragen ist nett, was gut finden ist nett, aber frag Gott, wo ist dein Platz? Und dann sei 100% loyal, zieh die Sache durch, arbeite mit, wo du kannst, segne mit Geld, mit allem, was du hast, an dem Ort, wo Gott dich hinschickt. Und alles wird gut. Das ist die Wahrheit. Gott als Vater zu ehren bedeutet zum Beispiel ganz einfach, dem Wort Gottes kindlich zu glauben. Ich las gerade von Billy Graham von seiner Biografie ein bisschen was. Und er war Anfang 30, da war er auf einer Veranstaltung, wo er selbst Teilnehmer war. Und ich glaube, es war 31 oder 32 Jahre alt war er. Und da entschied er sich für Folgendes. Er entschied sich, das Wort Gottes ab sofort als vollständig wahr und hundertprozentige Autorität für sein Leben anzunehmen. Und nie mehr zu zweifeln, ist das wirklich Gottes Wort. So, das hat ihn dann die nächsten 68,5 Jahre geführt. Und hat ihn zum erfolgreichsten Evangelisten aller Zeiten gemacht. Ich glaube, das kann man so sagen. Millionen und Abermillionen verdanken ihm ihr Leben. Es gab Zeiten in den USA, wo jeder zweite Prediger gesagt hat, er ist in den Dienst gegangen, weil er durch eine Veranstaltung von Billy Graham zum Glauben kam. Ich meine, wir können nur ahnen, was das in Zahlen letztlich bedeutet. Weil ein Mann sich entschieden hat, den Vater im Himmel zu ehren. Das war der Grund. Gott als Vater zu ehren bedeutet, dem Vater gehorsam zu sein, also sein Wort zu tun, nicht nur zu glauben. Und wenn Gott und sein Wort nicht wirklich Autorität über dich haben, dann ist es die Wahrheit, dass du auch keine Autorität über andere haben wirst, geistlich gesehen. Nicht über deine Kinder, nicht über deine Ehe. Wo sollte die denn herkommen? Alles fängt bei mir an. Als Vater in meinem Haus. Als Mann in meinem Haus. Als Leiter in meinem Haus. Alles fängt hier an. Ich kann nichts produzieren. Ich habe nichts. Leere Taschen. Es sei denn, ich bin bei ihm angedockt und lasse all das weiterfließen, was er mir gibt, auch in meine Umgebung. Wir wissen, dass Gott im Alten Testament noch als Herrscher und Richter auftrat. Das war seine Rolle im Alten Bund. Und der Weg war weit für einen normalen Sterblichen damals mit Gott in Kontakt zu kommen. Und dann kommt Jesus vor 2000 Jahren und stellt Gott als Vater vor. Wirst du in keiner Weltreligion finden, dass der Gott dieser Religion dich Sohn oder Tochter nennt. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens, der Bibel, unseres Gottes. Johannes 1, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes. Nicht Sklaven, Knechte, Diener, Gläubige, Kinder Gottes. Oder Galater 4, 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Abba ist ein alter Begriff aus dem Hebräischen, der Papa bedeutet. Papa. Papa. Das ist, was wir rufen. Wir rufen nicht, oh Vater. So wie vor 100 Jahren noch in Deutschland, wo Vater noch mit Sie angeredet wurde. Im Preußentum war das normal. Und wir sagen Papa. Wir waren damals schon sehr modern, weißt du, vor 2000 Jahren. Wir haben da länger gebraucht in Europa, um da hinzukommen. Ich habe jetzt einen Videoclip für euch, den möchte ich gerne jetzt abspielen. Als die Pharisäer Jesus dafür kritisierten, dass Jesus Gemeinschaft mit Sündern hatte, gab dieser als Erklärung dafür drei Geschichten. Zunächst das verlorene Schaf, dann die verlorene Drachme und das dritte Geschichte, die vom verlorenen Sohn. Er macht hier die andere Perspektive deutlich, mit der Gott auf jeden Menschen blickt. Er sieht dessen immensen Wert, selbst wenn er noch Sünder ist. Ich möchte lesen Lukas 15, Abvers 11. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich wie einen deiner Tageslöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wer war traurig, besonders traurig, am traurigsten am Tag der Rückkehr des verlorenen Sohnes? Nicht richtig. Das gemästete Kalb. Okay, ganz nebenbei. Denk an das Kalb. Ja, das war lecker, genau. Ich mag auch Kälbchen. Okay. Was dieser junge Mann sagte, er sagte, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Das ist eine ganz klare juristische Aussage gewesen, die jeder in dem Kontext dieser Zeit verstand und heute die Bibelgelehrten klar sagen, das ist logisch. Der sagte damit, ich wollte eigentlich, Papa, du wärst tot, weil dann hätte ich das, was mir zusteht, und könnte endlich machen, was ich will und nicht, was du willst. Das war die Aussage. Es war ziemlich gemein, würden wir heute sagen. Hey, komm, gib mir endlich meine Knete, Alter, ich brauche dich nicht mehr. Das wäre die moderne Version des Ganzen. Der ältere Bruder hatte ja das Erstgeburtsrecht, das heißt, er bekam den doppelten Anteil, so war der auch gut versorgt, 2/3 des Vermögens fielen nämlich in seine Hand. Das müssen wir auch wissen, um diese Geschichte klar zu verstehen. Was Jesus mit dieser Geschichte macht, und das ist das Einzigartige, er stellt uns den Vater im Himmel vor. Er führt ihn uns so klar vor Augen, in der Zeit damals verständlich, bis heute ohne Zweifel verständlich, welche Persönlichkeit, welche Liebe, welches Interesse an uns Menschen als Sohn und Tochter der Vater wirklich hat. Ich finde dieses Beispiel, man hat es manchmal zu oft gehört, es ist bahnbrechend, es ist nahezu unvorstellbar, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, so viel Interesse haben sollte an dir und an mir. Wer sind wir? Die Frage, die jeder Mensch sich immer und immer wieder stellt, je älter wird, desto mehr. Und Gott sagt, ich kann dir sagen, wer. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, das ist, wer du bist. Egal, was Menschen denken und sagen, es wird immer welche geben, die andere Dinge über dich sagen. Aber wenn du weißt, wer du bist, ist es nicht so wichtig. Weißt du, wenn du kommst und erklärst mir mit aller wissenschaftlichen Erklärung, dass das hier ein Würfel ist, wirst du mich da nicht eine Sekunde irritieren können. Weil ich weiß, was das ist. Ich habe es in der Hand. Ich trinke davon. Es ist ein Glas mit Wasser, kein Würfel. Und so ähnlich wirst du dich irgendwann fühlen, wenn Leute irgendwas über dich sagen, was nicht dem entspricht, was dein Vater über dich denkt. Was macht der Junge? Er erneuert sein Denken als allererstes. Er erkennt seinen wahren Zustand. Nicht den Stand, den er hat. Er erkennt, was für einen Zustand er jetzt hat. Er ist nicht mehr der Prinz, der er eigentlich war. Weil das Zeltlager, was wir hier gesehen haben, war um einiges größer in der Geschichte, die Jesus erzählte. Er erzählte von Sklaven, er erzählte von einem sehr reichen Mann. Gott ist kein armer Mann, weißt du? Gott hat alle Reiche im Himmel und auf Erden. Er hat keine Grenzen für all das. Und dann erinnert er sich, ich habe einen Vater. Manch einer von uns hat sich daran irgendwann erinnert. Ich bin ja eigentlich gar nicht so alleine, wie ich dachte. Ich habe ja einen Vater. Vielleicht ist dein irdischer Vater schon nicht mehr hier. Aber er ist immer noch da. Und er ist zuverlässig. Er ist an dir interessiert. Er ist großzügig. Er ist allmächtig. Von dem rede ich, ja? Und dann trifft er die richtige Entscheidung. Er kehrt um. Und Umkehr meint, ich habe mich noch nicht bewegt im ersten Moment, sondern ich habe mich einfach nur rumgedreht. Meine Blickrichtung ist eine andere. Und dann mache ich Schritte in diese Richtung. Vielleicht kleine, vielleicht größere. Aber Umkehr heißt, ich kehre um von meinem alten Weg. Das ist der Start für jeden von uns gewesen, als wir Christen wurden. Irgendwann haben wir entschieden, okay, wir drehen jetzt um. Wir laufen in voller Richtung in die falsche Geschwindigkeit, in die falsche Richtung und landen irgendwann irgendwo, wo wir nicht hinwollen. Noch kann ich umkehren. Solange ich atme, kann ich meinen Kurs verändern. Und dann bekennt er seine Sünden. Sein Herz ist zerbrochen. Er hat eingesehen, was er eigentlich getan hat. Ich sagte eben, junge Menschen sehen das oft noch nicht, was sie tun. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die haben noch kein Mitleidsgen. Das kommt erst in den Anfang der 20er. Irgendwann kommt das Mitleidsgen. Bis dahin bin nur ich. Das ist kein Vorwurf, ich war genauso. Ist ein Vorrecht der Jugend oder ein Fluch, wie auch immer. Aber es ist auch für einiges wichtig, damit einige Dinge getan werden können, die man vielleicht mit Mitte 20 nie mehr tun würde. Auch gute Dinge, weil sie vielleicht zu riskant wären oder man Angst hat davor. Ja, so, die Dinge haben immer zwei Seiten. Aber er erkannte das. Manchmal sind es Situationen im Leben, die uns klar machen, wo wir eigentlich stehen. Nicht die schönen Situationen, oft ist es der Schmerz, der uns zur Umkehr bringt. Er bekennt seine Sünden und dann sehen wir 7 Reaktionen des Vaters, die super eindrücklich sind, an seinem heimgekehrten Sohn. Und die zeigen uns seinen ganzen Charakter, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, all das, was der himmlische Vater für uns hat. Zunächst, er sieht den Sohn von Weitem. Er hat Ausschau gehalten. So wie er jetzt Ausschau hält nach all seinen Kindern, die noch nicht im Vaterhaus angekommen sind. Und hier in Limburg haben wir ein paar tausend davon. Menschen, die keine Beziehung haben zu Jesus Christus. Die müssen nicht hier in die Gemeinde gehen, die können in eine andere Kirche gehen, das ist egal. Aber sie müssen ihn kennen, sie müssen den Kontakt mit ihm haben. Sie müssen ihre Sünden vergeben bekommen haben. Sie müssen umgekehrt sein. Sie müssen erkennen, dass die Sünde sie trennt von Gott. Gott will die Trennung nicht. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Der Einzige, der diese Trennung beenden kann. Zweitens, er war innerlich bewegt mit Erbarmen. Gott war nicht der, der ja, der verdient. Es ist selbst schuld, dass er in der Lage ist. Ach, guck mal, hast du gesehen, was er gemacht hat? Das ist nicht sein Denken gewesen. Das lesen wir mit keinem Ansatz. Gott weiß alle Dinge, Gott weiß genau, was unsere Beweggründe waren, was wir getan haben. Er weiß es manchmal besser als wir. Jesus sagte, ich vergesse manchmal Dinge, das stimmt. Vergesse vor allem negativ, vergesse ich einfach. Das ist eine Gnade. Gott weiß das trotzdem noch. Gott vergisst nur die Dinge, die wir ihm bringen, in der Form von, Herr, vergib mir. Die vergisst er, freiwillig. Nicht, weil er irgendwie alt ist oder so. Freiwillig. Drittens, der Vater rennt dem Sohn entgegen. War schön in dem Film zu sehen. Er rennt auf seinen Jungen zu. Der alte Mann dort. Heute sagt man doch, in dem Alter muss man aufpassen, dass man nicht fällt. So ein Fall kann das Ende sein, dann im Rollstuhl den Rest des Lebens. Der rannte trotzdem. Das ist ein Vater, weißt du? Ein Vater macht sowas. Ein echter Vater rennt auf sein Kind zu, wenn er sieht, es kommt zurück. Der ist da. Der sagt nicht, Moment mal, stopp. Also erstmal, gib mal die Knete zurück. Oder schreib mal hier, dass du keinen Anspruch mehr stellst. Nichts davon. Im Gegenteil. Wir sehen, dass er ihm dann als viertens das beste Gewand anzog. Schäbige Kleidung in der Bibel ist immer ein Zeichen für Sünde, ein Symbol dafür, für Schuld. Er sagt, ich vergebe dir das Ganze. Alles, wie du mich behandelt hast, wie den letzten Tag, ich vergebe dir. Ich sehe, du bist zurückgekommen. Du willst nur Knecht sein. Ich sage dir, wer du bist. Du bist immer noch Sohn. Auch wenn du mich behandelt hast, wie man Vater nie behandeln sollte. Ich sehe, du hast Buße, du kommst zurück. Du verdienst Vergebung. Und du kriegst sie. Neue Kleidung symbolisiert eine vollständige Veränderung des inneren Menschen nach außen hin, ein Ausdruck. Und dann kam der Hammer, wisst ihr? Er nahm den einen Ring. Nein, seinen Ring. Und er steckte ihn seinem Sohn den Ring an. Das war nicht nur ein Schmuckstück. Diese Ringe in dieser Zeit, bis auch noch in jüngere Vergangenheit in unserem Land, das war ein Siegelring. Dieser Ring stand für die Prokura. Der setzte seinen Sohn tatsächlich wieder als Geschäftsführer ein. Gab ihm Zugriff. Er konnte mit dem Siegelring konnte er Geschäfte abschließen. Auf Kosten des Vaters und des großen Bruders. Hey! Alter, hast du sie noch alle? Könnte man sich vorstellen, dass da andere gesagt haben. Aber der Vater hat es getan. Weil der Vater dich immer noch als der sieht, der du bist. Der Sohn. Oh, ich finde das so klasse. Weißt du, ich habe Leute gesehen, die haben echt versagt. Auch im Dienst. Die haben richtig Scheiße gebaut. Für Gott Scheiße gebaut. Also, ja, so richtig üble Sachen. Ehebruch oder sonst was. Und ich habe gesehen, wenn die Leute umkehren, wie Gott sie wieder eingesetzt hat, in Dienste. Die waren geläutert, die waren nicht mehr dieselben. Das ist wohl wahr. Und die haben auch einen Preis bezahlt. Viele haben ihre Ehen verloren und diese Dinge. Hohen Preis bezahlt. Aber sie durften Gott wieder dienen. Das, was Menschen nicht gemacht hätten, weißt du? Wir sagen, hey, du hast versagt draußen, das war's. Von mir kriegst du keine Chance mehr. So sind wir. Oder nicht wir, ihr vielleicht. Vielleicht auch nicht. So sollten wir nicht sein. Aber ja, mal ehrlich, das ist doch in unserem Denken oft so drin.
Der hat es verspielt. Er hat seine Chance gehabt.
Und Gott sieht es so anders. Er stellt seine Autorität wieder her. Also Jesus gibt uns Macht über jede Kraft des Teufels, die uns entgegensteht. Überleg mal. Die hat er mir gegeben. Hey, ich habe ein Leben geführt, bevor ich ihn kannte, das war nicht ehrenwert. Und hat es trotzdem getan. Vielleicht hast du eine ähnliche Geschichte zu erzählen. Und Gott hat es trotzdem getan. Er stellt dich wieder her. Und dann zieht er ihm Sandalen an. Sandalen bedeutet die Wiederherstellung der Berufung des Sohnes. Für uns bedeutet das oft, dass Gott uns unsere göttliche Position zurückgibt, die er uns eigentlich, für die er uns gemacht hat. Vielleicht predigen wir wieder, sind berufen, obwohl wir mit unserem Leben was anderes gesagt haben zuvor. Und dann, am 7. Schritt, schmeißt Gott eine Riesenparty. Und da heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das mag ich besonders gern. Da steht nicht, oh, das war eine Party und danach ging der Alltag weiter, sondern sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich glaube, solange dieser Vater in dieser Geschichte lebte, freute der sich jeden Morgen, wenn er aufwachte und sah seinen Jungen. Auch sein Junge war anders als vorher, war nicht mehr stolz und der war zerbrochen, auf eine gesunde Weise. Aber er war wieder da. Und ich glaube, er wurde ihm mit jedem Tag ähnlicher. Vielleicht sah der Vater sich selbst, so als irdische Väter, das ist jetzt die Abweichung vom biblischen Bild, sehen wir nicht oft unsere eigenen Kinder? Sehen wir nicht uns selbst in ihnen, wenn sie irgendeinen Mist machen? Oder sind wir schon so alt und so weit weg von unserer eigenen Jugend, dass wir vergessen, was wir für einen Blödsinn gemacht haben, als wir 20 waren oder 18 waren? Mal ehrlich, ist es nicht manchmal genau das, was uns auf die Palme bringt, was wir an uns selbst ablehnen? Doch es gibt auch eine achte Reaktion, die möchte ich euch nicht verschweigen. Der Vater erinnert seinen älteren, daheimgebliebenen Sohn nämlich daran, wer er ist. Ich lese nochmal aus Lukas 15. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Dieser ältere Bruder hatte vergessen, dass er 2/3 des Erbes bekommen hat, automatisch mit dem, dass sein jüngerer Bruder ausgezahlt wurde. Es war alles seins. Er hat immer noch gedacht, irgendwann müsste man ihm ja irgendwann was geben. Anstatt er sagt, ich hab's doch längst, ich kann es mir nehmen, wenn ich will. Ich kann jeden Tag ein gemästetes Kalb essen, wenn es mir danach ist. Das Vermögen war doch da. Das griechische Wort hier für diene ich dir, das beschreibt einen Sklaven, einen Knecht. So sah er sich immer noch. Er sah sich immer noch als Knecht. Er sagt, ich bin doch nur dein Knecht. Und der Vater sagte, nee, du bist Eigentümer des Ganzen, du bist mein Sohn. Du hast längst all das hier. Wie sie das mit der Prokura dann untereinander geklärt haben, das weiß ich auch nicht so genau, aber ist ja nicht Thema des Ganzen. Jesus lässt den Vater in Begriffen eines Bundes reden. Und ein Bund beinhaltet die Formulierung, was meines ist auch dein. Möglicherweise war es so, dass tatsächlich, solange der Vater lebte, er Mitbestimmungsrecht hatte an dem Ganzen, was ja auch in Ordnung ist. Und dennoch war er Mitteilhaber des Ganzen. Er war längst in die Erbschaft eingetreten und hatte volles Zugriffsrecht drauf. Das möchte ich mal denen sagen von euch, die schon länger Christ sind. Und vielleicht denken, war die Neubekehrten, guck mal, die kriegen jetzt so, die kriegen sofort ihre Heilung und die kriegen das und die kommen voran und ich bin jetzt schon 20 Jahre mit Gott unterwegs und irgendwie ist alles so stagniert. Sollte es dir so gehen, dann möchte ich dir diese Sätze zusprechen. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Er hat alles geklärt. Aber im Glauben, sich die Dinge zu nehmen, ist anstrengend manchmal. Es kostet richtig was. Leben im Glauben ist nicht einfach. Leben im Glauben verwechseln manche Deutsche mit Leben in Hoffnung. Aber Hoffnung ist nicht gleich Glauben. Hoffnung ist nötig, damit Glauben auch was zum Aufbauen hat. Aber Hoffnung alleine ist nur ein Wunsch. Es verändert gar nichts. Wenn du die Hoffnung nicht nimmst und biblischen Glauben dazu tust, als Lokomotive, wisst ihr, und die Hoffnung gibt das Bild dazu, und die Glaubenslokomotive zieht, dann ist nichts drin. Dann passiert gar nichts. Unser Leben, je reifer wir als Christen werden, desto mehr sollten wir dem Vater ähnlich werden.
Und wo das nicht passiert, gibt es Rückfälle und Rückschläge. Weil der Feind greift uns natürlich auch gerne an. Logisch. Aber wenn du um deinen Glauben weiter aufbaust und weiter aufbaust, wenn du nicht aufhörst, die wichtigen grundlegenden Dinge zu tun. Wir wissen, es gibt drei Werke der Gnade. Das erste ist meine Rettung. Wenn du das erlebt hast, du bist von neuem geboren, du bist wiedergeboren, du bist eine neue Kreatur geworden. Das ist das erste Werk der Gnade. Aber das zweite ist Heiligung. Und wenn du hier nicht aufpasst, dann bleibst du bei dem ersten Ding hängen und kommst nie irgendwo an. Im Himmel nachher, wie durchs Feuer hindurch. Aber Heiligung meint, ich muss mein Leben nach dem ausrichten, was das Wort Gottes sagt. Ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, den ich nicht geheiratet habe. Ich kann nicht Schwarzarbeit machen. Ich kann nicht lügen oder betrügen. Das kann ich nicht bringen. Ich kann mich nicht mit den Dingen befassen, die früher für mich normal waren, wo ich genau weiß, sie sind gegen Gott. Ich kann mich nicht besaufen oder Drogen nehmen. Das funktioniert nicht. Heiligung ist was, was kostet. Aber Nichtheiligung kostet viel mehr. Manch guter Christ, in Anführungszeichen, ist viele Jahre vor seinem natürlich geplanten Ende von Gott, längst im Himmel. Und Gott wird sagen, was machst du schon hier? Ja, ich konnte es halt nicht lassen von der Zigarette oder vom Alkohol oder keine Ahnung, was für Sünde da war. Oder Ehebruch und hab mir halt dann AIDS geholt oder sonst was. Und Gott sagt, hey, das war nicht mein Plan. Ich habe dir gesagt, die Bibel ist voll davon, Heiligung. Mich zu entscheiden, Gottes Wort ist Gottes Wort. Punkt. Alles, was im Gottes Wort steht, ist mein Lebenshandbuch. Ob ich muss das nicht verstehen. Ich verstehe nicht alles, was da drin steht. Wirklich nicht. Aber ich habe mich entschieden, all das zu tun, was ich sehe im Wort Gottes. Und ich fahre 30 Jahre lang sehr, sehr, sehr gut damit. Nie mehr zurück, das sage ich euch. Nie mehr. Du kannst mitkommen, was du willst. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, es gibt eine Hölle, gibt es eine Hölle. Und das Wort Gottes sagt, ich soll meinen Zehnten geben, gebe ich meinen Zehnten. Und das Wort Gottes sagt, ich soll meine Brüder lieben, dann liebe ich meine Brüder. Punkt, Punkt, Punkt. Alles klare Wahrheiten. Ich fasse es zusammen. Gott ist der beste Vater, den es gibt. Und er hat uns durch den Heiligen Geist bestens versorgt, durch den er uns leiten, versorgen, schützen und segnen möchte. Echte Buße bedeutet, Schmerz über die begangene Sünde zu verspüren. Echte Buße ist ein Geschenk, und wenn du sie nicht hast, kannst du darum bitten. Nimm das nicht leichtfertig. Buße ist wesentlich. Buße ist immer der Weg raus. Egal in welcher verfahrenen Situation du bist, Buße ist der Weg raus. Keine Buße, kein Weg raus. Sie meint von Herzen, ich will es nie wieder tun. Das ist Buße. Umkehr ist daraufhin eine Entscheidung, die Überzeugung voraussetzt, dass der himmlische Vater dich von Herzen liebt, dass er treu und gerecht ist und dir alle Sünden vergibt, die du ihm bekennst. 1. Johannes 1, Vers 9, wer es nachlesen möchte. Und Gott respektiert deine Entscheidung. Er sagte, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist Jesus, der das sagt. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine Religion, die dich retten kann. Es gibt keine Person, die dich retten kann auf dieser Erde, außer Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zum Vater im Himmel zurück. Es gibt keinen anderen. Menschen suchen überall und versuchen alle möglichen Tricks, um bloß nicht über Jesus Christus gehen zu müssen. Aber keiner ist je angekommen beim Vater. Keiner, wer nicht über Christus gegangen ist. Und Christus nimmt dich nur durch Buße. Das ist der Eintritt in alles. Bitte steht doch mit mir auf. Ich möchte ein kurzes, knackiges Gebet sprechen. Das ist ein Gebet, wir nennen das ein Lebensübergabegebet, weil wir hiermit entscheiden, ab heute will nicht mehr ich der Chef meines Lebens sein, sondern ich gebe die Herrschaft meines Lebens an Christus ab, weil ich ihm vertraue. Wenn du das nicht tust, kannst du dieses Gebet natürlich nicht von Herzen mitsprechen. Aber wenn du dich entscheidest, und das ist eine Entscheidung, Vertrauen, Christus vertrauen zu wollen, ist es heute deine Stunde. Denn dieses Gebet verändert alles. Und wer das möchte, sprich mir nach.